NDR Info. Themen des Tages.
Auf der Suche nach einem Atommüll-Endlager sind ein paar Regionen von der Karte genommen worden, aber weite Teile Norddeutschlands kommen weiter in Frage. Ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Außerdem blicken wir auf die von Bundesaußenminister Wadephul losgetretene Debatte in der Union über Abschiebungen nach Syrien und auf die Hamburger Woche der Pressefreiheit, gehen dabei aber mit unserer Reporterin nach Rostock, wo Schülerinnen und Schüler echt und fake zu unterscheiden üben. 2013 wurde die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll auf Null gestellt. Die ganze Deutschlandkarte war wieder weiß und die neue Suche ging los. Besondere Aufmerksamkeit erfährt dieser Prozess nicht und es ist ja auch kein politischer. Vor allem Geologen sind am Zug und scheinbar besteht ja auch kein Druck, denn es gibt ja dezentrale Zwischenlager an den abgeschalteten Atomkraftwerken. Heute aber schaute man genauer hin, denn die Bundesgesellschaft für Endlagerung in Peine hat mitgeteilt, wer weiter oder noch genauer untersucht wird. Rund ein Viertel Deutschlands kommt weiter in Frage und die meisten Regionen liegen in Norddeutschland. Torben Hildebrand mit den wichtigsten Ergebnissen.
Zwischen Aufatmen und Weiterbangen liegen oft nur ein paar Kilometer. Mal ein Beispiel aus Niedersachsen. Die Region Hannover, Langenhagen im Norden oder Basinghausen im Südwesten fliegen raus, nicht geeignet. Seelze, Laatzen, Pattensen, direkt in der Nachbarschaft, einmal drumherum sozusagen, die bleiben drin. Oder Schleswig-Holstein, an der Ostseeküste sind ein paar Landstriche raus. Der große Rest des Landes bleibt aber im Spiel, weil die Fachleute dafür noch nicht alle Daten ausgewertet haben. Das heißt, große Gebiete in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind noch im Rennen. Andere Bundesländer haben es da deutlich leichter. Das Saarland und Rheinland-Pfalz, die sind komplett raus aus dem Rennen, ohne Wenn und Aber.
Zu den Gegenden, deren Tiefen man sich schon früher genauer angesehen hatte, gehört auch das Emsland. Dort in der Samtgemeinde Laatzen hat man heute auf den neuen Zwischenschritt der Planung und Suche gespannt gewartet. Und NDR-Reporterin Anke Hoffmann hat Reaktionen gesammelt. Ist das Emsland denn weiter in der engeren Auswahl?
Also das ist noch etwas unklar. Die Karte, die aktualisierte Karte der BGE sagt, die Region Laatzen zum Beispiel wurde gar nicht weiter untersucht. Die ist immer noch grau eingezeichnet. Das heißt, dort wurde noch gar nicht überprüft weiter. Das heißt, man kann auch noch gar keine Aussagen zu Laatzen, Wahn oder Börger, also die Gemeinden hier, die in der Auswahl standen, dazu sagen. Sie sind also jetzt weder ausgeschlossen, noch haben sie irgendwelche ersten Prüfungsschritte durchlaufen. Wieso diese Region überhaupt in Frage kommt, da liegen große Salzstöcke drunter. Und die würden sich ja eigentlich anbieten, das sagen ja Experten. Aber das scheint jetzt erstmal nicht weiter überprüft worden zu sein. Was neu ist und auf der Karte der BGE zu sehen ist, sind die Regionen Meppen, Haselünne und Osnabrücker Land. Die sind blau eingezeichnet. Das heißt, die haben die ersten Prüfstände bestanden und sind jetzt neu auf der Karte. Damit hatte vorher hier auch keiner gerechnet.
Was sagen die Leute in Laatzen dazu? Wie reagieren die auf die Entwicklung heute?
Also da war heute erstmal große Verwirrung hier auf dem Rathausplatz. Ich habe mit ein paar Menschen gesprochen, die sich hier versammelt haben und die fordern alle Klarheit. Die haben sich so sehr erhofft, dass heute endlich der nächste Schritt kommt bei der Endlagersuche. Das hat mir auch der Bürgermeister von Laatzen, Helmut Wilkens, gesagt.
Es ist ein Stück weit unbefriedigend, dass die BGE heute keine Entscheidung getroffen hat, beziehungsweise sich nicht konkret positioniert hat. Wir hätten uns schon gewünscht, dass wir heute eine Entscheidung gehabt hätten, für oder gegen Laatzen. Allerdings sage ich auch ganz deutlich, wir würden den Prozess sehr, sehr aktiv begleiten, dass wir eben kein Endlager in Laatzen haben wollen.
Und auch eine Bürgerinitiative hat sich hier in Laatzen heute spontan versammelt. Die haben einen Nachbau von einem Castortransport hier mit einem Trecker angefahren und sich mit Bannern positioniert. Auch die sind unzufrieden mit dem Ergebnis.
Es ist einfach schade, dass sie einen Stillstand haben. Wir stehen hier und sind im Verfahren und kommen aber nicht weiter. Und wir machen uns natürlich Gedanken, was passiert hier in 50 Jahren? Und so lange wird es ja vielleicht noch dauern, bis wirklich was eingelagert wird irgendwo in Deutschland. Und das finde ich schon sehr problematisch, dass man das noch zwei Generationen vor sich herschieben will.
So der Sprecher der Bürgerinitiative Kein Atommüllendlager im Emsland, Hermann Josef Pieper, der hier heute die Leute versammelt hat. Etwa 20 Leute waren hier und alle haben sie immer auf ihren Handys geschaut und aktualisiert, ob sie hier neue Infos bekommen.
Und wie geht's jetzt dort vor Ort weiter?
Also die Gemeinde will weiterhin sich klar gegen ein Endlager positionieren. Ich meine, die kennen das Thema schon aus den 70er Jahren. Die sind also schon erprobt. Damals waren auch schon die Salzstöcke hier unter der Region, kamen schon damals in Frage. Konkret haben sie gesagt, haben sie jetzt erstmal nichts für oder wogegen sie protestieren wollen. Aber sie werden weiter achtsam sein und diese Endlagersuche weiter begutachten.
Niedersachsen-Reporterin Anke Hoffmann. Und am Nachmittag habe ich über das Suchen und Finden mit dem Physiker und Philosophen Professor Armin Grunwald gesprochen. Er ist im nationalen Begleitgremium, das die Politik 2016 für die Endlagersuche eingesetzt hat. Auf der Website der Bundesgesellschaft für Endlagerung rechnen sich langsam Karten hoch, mit denen sich, wie wir eben gehört haben, Kommunalpolitiker aber schwer tun, herauszufinden, ob ihre Gegend drauf ist oder nicht. Und wenn nein, dann weil sie nicht mehr in Frage kommt oder weil sie noch nicht hinreichend untersucht wurde. Hilft so ein Tag der großen Verunsicherung?
Also zunächst einmal, die Bundesgesellschaft hat da ja ein Visualisierungstool entwickelt, wo wir auch mal unsere Empfehlungen gegeben haben, früher, wie das zu gestalten sei. Ich hoffe, dass nicht alle so verzweifelt sind, sondern es als hilfreich empfinden. Auf keinen Fall darf man aber jetzt übermäßig nervös sein oder so. Es geht halt wirklich nur darum, dass jetzt wieder, ist ein großer Schritt, aber auch nur ein Schritt, dass jetzt wieder Teilgebiete mit C und D bewertet wurden, also die mit hoher Wahrscheinlichkeit sich nicht für eine letzte Runde der Suche eignen, die also de facto ausgeschlossen wurden, wenn auch noch nicht rechtlich. Es bleiben aber dann immer noch so viele Gebiete drin. Also selbst wenn jetzt jemand drin bleibt, ist man noch lange nicht im letzten Gang sozusagen der Untersuchung dabei, sondern da wird es in 2 Jahren dann eigentlich erst den großen Schritt geben, wenn die Bundesgesellschaft sogenannte Standortregionen veröffentlichen wird. Das werden vielleicht 6 sein, vielleicht 8. Und wenn man dabei ist, dann ist man schon deutlich näher dran.
Verläuft das Verfahren bislang so, wie sich das die Politik vor mehr als 10 Jahren vorgestellt hat, nämlich ruhig und im Grunde ja eher unpolitisch?
Ganz eindeutig ja. Das Verfahren hat ja mal eine Endlagerkommission des Deutschen Bundestages erfunden und das hat sich bis jetzt bewährt. Hier und da gab es halt Anpassungsnotwendigkeiten, aber das war eher im kleinen Bereich. Das Verfahren ist friedlich gelaufen, es ist wissenschaftsbasiert gelaufen. Wir haben im NBG, also Nationalen Begleitgremium, immer wieder dafür gesorgt, dass Transparenz auch aufrechterhalten wird, auch wenn es zum Beispiel um Bewertungen auf Basis von Daten ging, die Privateigentum sind, sodass ein bisschen doch mehr Vertrauen in das Verfahren da ist als am Anfang. Was nicht im Plan ist, ist der Zeitplan, aber es dauert.
Wann wird sich der Charakter dieser Suche und auch die öffentliche Wahrnehmung ändern? Im Grunde haben Sie es schon angedeutet, wenn wir dann plötzlich eine Handvoll Standorte im Fokus haben, werden die dann auch wieder unruhiger und widerspenstiger und ist man darauf vorbereitet?
Also natürlich wird dann eine andere Situation sein. Jetzt ist es immer noch so, dass sich niemand wirklich betroffen fühlt. Also bleiben ja weiterhin relativ ansehnliche Teile Deutschlands in der näheren Untersuchung. So viele, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Standort irgendwo hinkommt, immer noch recht klein ist. Wenn das dann nur noch eine Handvoll, wie Sie sagen, sein wird in etwa 2 Jahren, dann wird die Betroffenheit deutlich größer sein. Und das für die Öffentlichkeitsbeteiligung zuständige Bundesamt bereitet sich schon jetzt darauf vor. Und auch wir vom NBG aus, wir sind jetzt schon dabei zu überlegen, wie man eine wirklich offene und transparente Information gewährleisten kann, aber vor allen Dingen auch eine Beteiligung. Da gibt es im Gesetz Vorgaben, die müssen aber natürlich mit Leben gefüllt werden.
Und sind Sie dann Mediatoren, auch wenn eine der Regionen oder alle der Regionen, die noch im Rennen sind, dann sagen, also das war bestimmt kein faires und anständiges Verfahren?
Also eine unserer Aufgaben ist die Vermittlung. Wir sollen eine vermittelnde Rolle spielen und das tun wir auch. Das ist jetzt keine formale Mediatorenrolle. Aber wir sind natürlich auch dazu da, dass man Unmut oder auch irgendwelche Verdachtsmomente, dass nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei, dass man das alles bei uns abladen kann und wir gehen dem dann nach.
Sehen Sie Ihr Gremium bislang auf Augenhöhe mit der Bundesgesellschaft für Endlagerung und schauen der buchstäblich in die Karten?
Andersherum. Am Anfang war das gar nicht der Fall. Wir waren neu und mussten uns erst einen Platz im Konzert der mächtigen Institutionen erobern. Ich glaube, das haben wir gemacht. Da ist viel Vertrauen auch aufgebaut worden. Aber es war auch ein wichtiges Instrument, das wir haben, nämlich die Akteneinsicht. Wir dürfen in allen Fragen, die mit Endlagerstandort zu tun haben, in die ja, Räume der Bundesgesellschaft wie auch des Bundesamtes reingehen und gezielte Akteneinsicht nehmen. Das ist wirklich ein gutes Instrument, um auch Transparenz herzustellen.
Aber wenn die Suche, über die wir jetzt gesprochen haben, mit den Kriterien und den geologischen Kriterien gar kein Ergebnis bringt, sei es aus geologischen oder am Ende auch wieder aus politischen Gründen, der Durchsetzbarkeit, dann sind die Zwischenlager, die neuen Endlager, ist das das stille Übereinkommen?
Da gibt es kein Übereinkommen. Es dürfte nicht passieren, oder ich glaube wirklich gar nicht, dass das passieren kann, dass aus geologischen Gründen es keine Lösung des Problems gibt. Deutschland hat, sagen die Geologen, relativ viele Standorte, die im Prinzip in Frage kommen. Und da gilt es jetzt nur darum, den Besten herauszusuchen und nicht irgendeinen, der vielleicht notdürftig geeignet ist. Also das wird klappen. Politisch, wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen nicht, was das Ganze noch bringt, welche Eskalationen passieren werden oder auch welche Deeskalationen. Auch das kann ja alles sein. Das ist ein offenes Spiel. Für uns im Nationalen Begleitgremium gilt einfach, wir engagieren uns ehrenamtlich für dieses ganze Verfahren mit viel Aufwand, weil wir eine gewisse Gelingenszuversicht haben. Mit einem vernünftigen und transparenten Verfahren könnte man das Ganze deutlich, deutlich besser handhaben als in der Gorleben-Geschichte und dann vielleicht auch wirklich, naja, nie ganz friedlich, aber doch deutlich besser damit zurechtkommen als damals.
Professor Armin Grunwald, der Physiker, ist Co-Vorsitzender des Nationalen Begleitgremiums zur Endlagersuche und früheres Mitglied im Deutschen Ethikrat. Auf ndr.de/info finden Sie Hintergründe zur Endlagersuche und dort ist auch der Link zum Online-Navigator der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Die Idee der Innenpolitiker war wahrscheinlich die: Der Bundesaußenminister reist nach Damaskus, spricht mit den Mächtigen, sieht sich um und sagt dann, alles vorbereitet für die Rückkehr der Syrerinnen und Syrer, die vor allem ab 2015 Zuflucht in Deutschland fanden. Jetzt beginnen Aussöhnung und Aufbau der Heimat. Gesagt hat der Christdemokrat Johann Wadephul in Damaskus aber, hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben. Wie viele Syrer sind eigentlich in Deutschland? Sarah Beham mit einem knappen Überblick.
Rund 950.000 Menschen aus Syrien leben derzeit in Deutschland. Das hat das Bundesinnenministerium heute mitgeteilt. Damit stellen Syrerinnen und Syrer inzwischen die drittgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe in Deutschland. Nach Türkinnen und Türken und Ukrainerinnen und Ukrainern. Immer mehr Syrer werden auch eingebürgert. Keine andere Nationalität hat im vergangenen Jahr häufiger die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Es gibt aber auch eine Gruppe von Syrern, die Deutschland verlassen müssen, weil sie keinen Anspruch auf Asyl haben. Insgesamt rund 10.700 sind ausreisepflichtig. Ein Großteil, nämlich rund 9.800 von ihnen, wird aber geduldet. Rund 900 haben keinen Duldungsstatus. Die schwarz-rote Regierung hat sich darauf geeinigt, in einem ersten Schritt vor allem Straftäter und Gefährder abzuschieben. Das sind aber nur sehr wenige Menschen. Laut einer Antwort der Bundesregierung aus Oktober gelten derzeit 55 Syrer als Gefährder. 9 von ihnen sind inzwischen freiwillig ausgereist.
Nach dieser Lageübersicht nun also der Blick auf die laufende Syrien-Debatte in den Unionsparteien. Warum reiben sie sich, die Innenpolitiker, am ersten Bundesaußenminister, den die CDU seit 1966 stellt? Was war so verwerflich an den Äußerungen von Johann Wadephul? Sabine Henkel berichtet.
Der Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, versucht, die Debatte zu beenden.
Es ist ein Scheinkonflikt.
Ein Scheinkonflikt also, den die Bild-Zeitung zu einem scheinbar großen Konflikt innerhalb der Union gemacht hat. Es geht um eine mögliche Rückkehr von syrischen Flüchtlingen. Außenminister Johann Wadephul hat sich die Situation in Syrien angesehen und kam vor Ort zu dieser Einschätzung.
Kurzfristig können sie nicht zurückkehren. Ein dermaßen großes Ausmaß an Zerstörung habe ich persönlich noch nicht gesehen, habe ich mir auch nicht vorstellen können. Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben.
Der Satz schlug Wellen und warf Fragen auf. Denn die Bundesregierung, vor allem die Union, will nach Syrien abschieben. So ist es schließlich im Koalitionsvertrag festgehalten, beginnend mit Straftätern. Dazu steht auch Wadephul. Aber was folgt dann? Abgesehen davon, dass niemand genau sagen kann, wie viele Straftäter syrischer Herkunft es in Deutschland gibt. Eine Statistik fehlt. Einige Bundesländer nennen keine Zahlen. Fest steht, in Deutschland leben 950.000 Menschen aus Syrien. 226.000 arbeiten, zahlen Steuern und in die Sozialversicherungen ein. Dass von ihnen viele freiwillig nach Syrien zurückgehen, dafür gibt es zurzeit keine Anzeichen. Auch wenn Jens Spahn eine patriotische Pflicht der Syrer sieht.
Stellen Sie sich vor, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in den Trümmern, wenn die Großväter und Großmütter unser Land nicht wieder aufgebaut hätten, wie sähe es heute aus? Ich halte es für eine patriotische Pflicht, dass man seine Heimat wieder aufbaut, dass man dort mithilft. Und das gilt auch für die syrischen Flüchtlinge hier im Land. Natürlich sollen sie zu Hause mithelfen.
Was Spahn sagt, ist Konsens in der Union. Aber es geht um mehr als Patriotismus. Die Union glaubt weiterhin, mit dem Thema Abschiebungen bei Wählern und Wählerinnen zu punkten. Vor allem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Wir sind auch dabei, mit Syrien Vereinbarungen zu machen, die die Rückführungen nach Syrien auch ermöglichen. Das ist der Auftrag, der sich aus dem Koalitionsvertrag ergibt. Und dieser Auftrag wird von mir entsprechend umgesetzt.
Rückführungen meint Abschiebungen, also eine erzwungene Rückkehr. 920 Syrer sind derzeit unmittelbar ausreisepflichtig. Über 9000 sind geduldet. Auch sie könnten abgeschoben werden. Geht es nach Dobrindt, möglichst schnell. Geht es nach Wadephul, sollte man das nicht überstürzen und auch keine falschen Erwartungen wecken. Und dann gibt es auch Stimmen, die darauf setzen, dass einige bleiben. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft etwa lässt wissen, dass syrische Ärzte und Ärztinnen für deutsche Kliniken unverzichtbar sind. Und der Generalsekretär der SPD, Tim Klüssendorf, versteht die Debatte in der Union erst gar nicht.
Für uns ist die Haltung sehr klar. Es gibt Verabredungen aus dem Koalitionsvertrag, es gibt Verabredungen innerhalb der Koalition. Wir schieben Straftäter ab, wir schieben Gewalttäter ab und alles, was darüber hinausgeht, muss man, glaube ich, anhand der Situation jetzt entscheiden. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das so ausgetragen worden ist, weil ich das bisher nicht als Debatte empfunden hatte.
Womit der SPD-Generalsekretär ganz nah beim CDU-Generalsekretär ist, von wegen Scheindebatte.
NDR Info. Die Meinung.
Ist dieser unionsinterne Streit nun eine Scheindebatte? Werden einzelne Aussagen gerade immer wieder zu Streitpunkten hochgepusht? Sind das die wirklich wichtigen Themen? Die Meinung von Efi Seibert.
Was ist eigentlich eine Scheindebatte? Ist es ein Streit um ein nur scheinbar wichtiges Thema? Oder ist es überhaupt keine Debatte im Sinn von Streit, also ein Scheinstreit? Wenn es ums Thema geht, in diesem Fall Syrien, ja, das ist wichtig. Wir sollten klären, welche Geflüchteten zurück müssen und wie schnell das organisiert werden kann. Das ist aber schon im Koalitionsvertrag beschrieben und wird Stück für Stück umgesetzt. Und natürlich gibt es dabei Diskussionen, weil die CSU ein anderes Tempo möchte als Teile der CDU oder der SPD. Aber das ist völlig normal. Dafür wurden die einzelnen Parteien gewählt, dass sie unterschiedliche Meinungen vertreten. Und eine Koalition unterschiedlicher Parteien lebt von Kompromissen und viel Diskussion. Womit wir bei Punkt 2 wären. Ist es ein Scheinstreit? Ja, würde ich sagen. Ständig werden einzelne Sätze von Politikern aus längeren Reden isoliert herausgenommen. Dann wird alles, was sie sonst noch dazu erklärt und relativiert haben, weggelassen und ein einzelner Satz als Beleg für neuen Streit innerhalb der Regierung zitiert. Bei vielen Bürgern entsteht mittlerweile der Eindruck, die Koalition sei schon wieder kurz vor dem Ende und kümmere sich nicht um das, was die Leute wirklich sorgt, nämlich Angst um den Job, den Standort Deutschland oder dass vieles im Alltag einfach nicht funktioniert. Stattdessen wird die Empörungskultur weiter befeuert. Auch von den Medien. Niemand will eine Regierung, die sich nur streitet oder Scheindebatten führt. Das fördert Politikverdrossenheit. Aber eben nicht jede Schlagzeile und jede Diskussion der letzten Wochen war tatsächlich ein handfester Streit oder ein wirklich wichtiges Thema. Ein bisschen weniger Zuspitzung und Empörung würde helfen.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert in den NDR-Info-Themen des Tages. Die Hamburger Woche der Pressefreiheit ist angelaufen. Pressefreiheit kann nicht nur durch Zensur bedroht werden, sondern auch durch eine Flut von Falschinformationen, die die Fakten überdecken. Gerade in den sozialen Medien werden viele Verschwörungserzählungen verbreitet, Hass geschürt oder einfach Dinge erfunden. Und durch künstliche Intelligenz wird es zunehmend schwieriger, diese Falschinformationen zu erkennen. Videos oder Fotos zu fälschen wird immer einfacher und die KI immer besser. Damit Kinder und Jugendliche den Umgang mit Medien lernen und im besten Fall Fake News erkennen können, haben Schülerinnen und Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern an einem Schülerzeitungskongress in Rostock teilgenommen. Unsere Reporterin Helene Buchholz war dabei.
Jetzt geht's aber, habt ihr schon gehört, um die Spurensuche im Netz. Vielleicht noch mal kurz zu uns.
Spurensuche im Netz. 14 Schülerinnen und Schüler sitzen im Kunst- und Medienzentrum Frieda 23 in Rostock um einen großen Tisch herum. Nele Fahl und Amelie Metro leiten den Workshop Fake or Real und haben zum Einstieg einen Quiz vorbereitet. Sie zeigen Bilder und Videos und die Jugendlichen sollen raten, ob das, was sie sehen, echt ist oder KI generiert.
Ab Oktober wird Kranksein in Deutschland nicht mehr nur eine Sache zwischen Arzt und Patient sein, sondern auch zwischen Bürger und Ordnungsamt.
Die Kids sind fit. Bei fast allen Beispielen liegen sie richtig.
Schauen wir uns die Kommentare an. Ich meine, wir hatten 132 Kommentare und fast jeder Kommentar war eigentlich so, dass die Leute das geglaubt haben.
Das kennen die Jugendlichen auch aus ihrem Umfeld. Deshalb halten viele von ihnen KI auch für gefährlich, zeigt eine Umfrage im Raum.
Ich finde KI ziemlich gruselig.
Janina ist 15 Jahre alt und geht in die 10. Klasse.
Weil ich kann auch nicht immer ganz unterscheiden, ob es KI ist oder nicht. Zum Glück steht das dann noch bei Videos. Aber meine Mutter schickt mir zum Beispiel immer ganz viele Videos und sagt, guck mal, was da und da passiert ist. Und dann muss ich ihr halt immer sagen, das ist KI, das stimmt nicht. Und das macht mir schon echt Angst. Ja.
Und deshalb auch dieser Workshop. Damit Kinder und Jugendliche lernen, auch politische Falschinformationen zu erkennen, müsse man früh damit anfangen, ihnen Medienkompetenz zu vermitteln, sagt Nele Fahl.
Wenn die dann schon ein sehr gehärtetes Weltbild haben, teilweise auch in eine wirklich sehr, sehr rechte Richtung, ist es für uns eigentlich auch fast utopisch, mit einem 5-Stunden-Schulworkshop dagegen anzukommen. Also das sind, glaube ich, gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die wir jetzt in der Form ja vielleicht so ein bisschen an der Oberfläche ankratzen können, aber nicht voll und ganz behindern.
An diesem Tag sind Janina und rund 140 weitere Schülerinnen und Schüler beim Schülerzeitungskongress in Rostock. Einmal im Jahr findet der statt, mit vielen unterschiedlichen Workshops. Siebdruck, Fotografie, Layout und eben Fakes erkennen. Das Gelernte können sie dann nutzen für ihre Arbeit an der Schülerzeitung. Das Ziel des Kongresses ist, dass die Jugendlichen lernen, wie sie sich Gehör verschaffen, um etwas bewirken zu können. Das senkt das Risiko, so Workshopleiterin Amelie Metro, dass sie in die Fänge von rechten und extremistischen Gruppen geraten.
Jugendliche sind halt auch eine einfache Zielgruppe für diese Ideologien oder für diese Gruppen, die sie in ihre Ideologien mit reinziehen wollen, weil sie halt noch nicht wissen, okay, wer bin ich, wo will ich hin? Identität ist da ein ganz, ganz großes Thema und die überlegen halt, okay, was möchte ich überhaupt im Leben machen, was möchte ich erreichen und da setzen wir halt auch an.
Auch Paula und Marie haben an dem Fake or Real Workshop von Nele Fahl und Amelie Metro teilgenommen. Sie fühlen sich jetzt sicherer im Umgang mit Inhalten aus dem Internet.
Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe sehr viel dazugelernt. Zum Beispiel, wie man halt Fakes erkennt. Und
zum Beispiel mit dem Bild, wo Angela Merkel mit drauf war. Wenn sie ein Eis in der Hand hat und man erkennt, dass das Eis mit der Hand ineinander geschmolzen ist, sag ich mal, sieht man ganz gut, dass es Fake ist.
Helene Buchholz berichtete aus Rostock. Wo und wie engagiert sich der Norddeutsche Rundfunk im Bereich Medienpädagogik? Intendant Hendrik Lünenborg.
Wir haben ein Portal aufgesetzt, das heißt einfach Medien. Da sind Lehrmaterialien drin für Lehrerinnen und Lehrer. Und da können sich die Schülerinnen und Schüler auch sozusagen informieren. Zum Beispiel, wie funktioniert eigentlich Social Media? Wie erkenne ich Fake News bei TikTok und bei Insta? Das ist erstmal eine wichtige Plattform, damit wir in viele Schulen gleichzeitig gehen können. Und wir haben auch ein Programm, wo wir Kolleginnen und Kollegen in die Klassen schicken, die dann erzählen, wie ist eigentlich mein beruflicher Alltag und worauf sollen die Kinder achten, wenn sie in Social Media unterwegs sind. Und das wird sehr, sehr gut angenommen.
Intendant Hendrik Lünenborg in den NDR Info. Themen des Tages am Montag. Das Medienkompetenzportal des NDR mit Videos und vielen Unterrichtsmaterialien. Nicht nur, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer. Zu finden unter ndr.de/einfachmedien.
NDR Info.